Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast, dem Expertenpodcast für Business Intelligence und Performance Management. Inspirationen, Know-how und Impulse für Controller und CFOs, die noch erfolgreicher sein wollen. Ihr heutiger Gastgeber, Peter Blum.
Das ist der zweite Teil meines Gespräches mit Professor Dr. Jörn Littgemann von der Fernuniversität Hagen zum Thema New Learning. Wenn Sie den Gesprächsanfang verpasst haben, dann haben Sie die Möglichkeit, diesen zuerst zu hören. Ich würde vielleicht auf einen Aspekt noch mal ein bisschen im Detail eingehen wollen. Wenn ein Unternehmen digitale Tools einem Mitarbeitenden bereitstellt, zum Beispiel ja, um Führung zu lernen, um Mitarbeiterführung zu lernen, das gibt es ja auch, dann ermöglicht natürlich ein digitales Tool sehr viel Flexibilität. Der Mitarbeitende kann lernen, kann sich das angucken, wann er möchte. Auf der anderen Seite, ja, ist es, glaube ich, auch so, dass natürlich, und da sind wir auch wieder bei kulturellen Voraussetzungen, der Einzelne natürlich auch diesen Wert eines digitalen Tools als positiv ansehen muss. Weil es kann sonst natürlich auch schnell der Eindruck entstehen, ja, hier macht sich das Unternehmen es einfach, die geben mir einen Selbstlernkurs und ich kann mir den irgendwann, wenn ich Zeit habe, mal angucken. Und wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, dann merkt man natürlich, dass es vielleicht auch gar kein Schwarz-Weiß gibt, sondern dass es an mancher Stelle dann auch unbedingt erforderlich ist, ja, beide Welten, sozusagen die neue Welt mit der traditionellen Welt des Lernens zu mischen und hier dann, wenn wir bei diesem Führungskurs bleiben, auch zu sagen, ja, sowas muss man im Unternehmen abholen, da muss ein Mensch sein, der dann auch darüber sprechen kann, was vermittelt worden ist, um einfach, ja, den Unternehmensbezug herzustellen. Also, lange Ausführung zu einer kurzen Frage. Glauben Sie, dass es auch ganz wichtig wird, eben beide Welten in einer zu vereinen, selbst bei gleichem Lehrinhalten?
Absolut. Drei Ausrufezeichen dahinter. Und wenn man mal wieder davon ausgeht, dass man mit Widerständen zu rechnen hat, aus unterschiedlichen Gründen, wie bereits ausgeführt, dann ist es wichtig, dass ich den Implementierungsprozess als Unternehmen begleite und versuche auch wirklich alle Mitarbeitenden, die es betrifft oder die davon betroffen sind, mitzunehmen. Das klingt immer so einfach und es wird in vielen Unternehmen oder Organisationen mit, ich nenne die immer sogenannte Alibi-Veranstaltungen, dann eingeführt. Eine haben Sie schon genannt, das ist schon die härteste Variante, finde ich, wenn man sagt, da ist ein Online-Kurs, da könnt ihr euch ja angucken, wie es funktioniert. Machen aber einige so und dann wundern die sich, warum klappt das eigentlich nicht? Ne? Etwas besser ist schon, man macht so mehrere Veranstaltungen, wo man sich dann hinstellt als Verantwortlicher und die Sachen darstellt, wie in so einem Online-Kurs, dann dürfen die Leute Fragen stellen. Ja, erstmal kommen so ein paar nette, dann wird es ein bisschen kritischer, dann wird diskutiert und dann wird ein Haken hintergemacht, aber alles bleibt so, wie es vorher in der Präsentation gewesen ist. Und dann wundern sich die Mitarbeiter auch, wieso sind wir da jetzt nicht richtig einbezogen worden? Und derjenige, der den Prozess implementieren möchte, also die Führungskräfte, die sagen dann, ja, wieso, ihr wart doch alle beteiligt, ihr hättet doch was sagen können. Also das ist so diese zweite negative Variante, das ist nicht gut. Also man muss die Mitarbeitenden in diesen Veranstaltungen immer wieder mitnehmen. Die Promotoren, die müssen die Sachen aufnehmen, die Argumente aufnehmen, müssen dann erklären, warum haben wir diesen oder jenen Punkt nicht mit einbezogen in den weiteren Prozess, warum nur teilweise oder warum gar nicht. Und da sollte man sich als Unternehmen Zeit lassen, viel Zeit. Denn dieser Implementierungsprozess ist lang, mühselig und teuer. Und davor scheuen viele Unternehmen, aber es ist ein Fehler. Weil wenn man das macht und das als Investitionskosten begreift, dann amortisiert sich das relativ schnell. Und zwar schon bei der Umsetzung, weil die Mitarbeitenden dann mitmachen, wenn ihre Argumente Gehör gefunden haben. Und vor allen Dingen nachher auch in der Betriebs- und in der Nutzungsphase, weil die Mitarbeitenden dann dahinter stehen. Also nochmal zusammengefasst, langer Implementierungsprozess versuchen, auch den Letzten mitzunehmen, nicht unbedingt immer zu überzeugen, aber seine Argumente mitzunehmen, mit einzubauen. Und jedes Unternehmen wird was davon haben, wenn es das dann so gemacht hat, weil dann, wie gesagt, die Nutzung und die Umsetzung deutlich schneller geht.
Man spürt, das Thema ist alles andere als einfach. Wir werden das auch heute nicht komplett lösen können. Alles andere als einfach sind auch die Anforderungen, die aktuell an das Controlling gestellt werden, die dazu noch zunehmend wachsen. Und vielleicht versuchen wir hier noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Sie beschäftigen sich ja am Lehrstuhl ja eben auch mit Controlling-Inhalten. Und Controllerinnen und Controller, die fragen sich natürlich auch, Mensch, wie kann ich New Learning-Methoden nutzen? Wie können mir die helfen? Wie können die dazu führen, dass ich die Herausforderungen, die ich im Arbeitsalltag habe, besser bewältigen kann. Vielleicht können Sie hier so ein, zwei Tipps einfach auch mal geben für Controllerinnen und Controller, wie sie sich dem Thema annähern können.
Ja, man selber muss erstmal versuchen, seine eigenen persönlichen Widerstände zu überwinden. Und wir haben bei uns in den Lehrskripten an der Fernuniversität, sowohl im Bachelor als auch im Masterstudium, eine Fallstudie, so ein mittelständisches, typisches Familienunternehmen, das Kaffeemaschinen produziert und auch vertreibt. Und der Controller ist zwar schon digital aufgeschlossen, aber er ist auch immer noch so mit seiner Excel-Tabelle unterwegs, ne? Auch wenn er vorher die Daten aus, die nenne ich jetzt nicht, so großen Unternehmen, die Softwareprodukte machen, daraus zieht, und dann geht er damit in die Vorstandssitzung oder Geschäftsführungssitzung oder Fachbereichssitzung und erläutert dann seine Daten. Und die hat er dann selber, ja, ich will jetzt nicht sagen frisiert, aber doch angepasst und erkennt sie. Und das kann man mit internen Daten auch nach wie vor noch machen, aber in der schnelllebigen Welt brauche ich ja heute auch unstrukturierte Daten, Daten, die von außen kommen und so. Und da kann man den Controller nur dazu ermutigen, dass er auch mit unstrukturierten Daten umgehen kann. Ne? Und wenn ich jetzt in einer Sitzung bin, die planmäßig vorbereitet ist, dann kann ich das Tablet mitbringen und die Sachen darauf ziehen. Aber ich würde auch die Controller mehr dazu ermuntern, das Smartphone zu nutzen. Dann, wie schnell fragt der eine oder andere Fachbereichsverantwortliche, du sag mal, wo geht der Trend jetzt gerade hin? Guck mal schnell nach irgendwie so. Und man zieht irgendwelche Daten von außen runter, die will man sofort parat haben, schnell parat haben. Und dann ist das Smartphone eigentlich auch das Instrument, das sie als Controller dann beherrschen sollte und verknüpfen sollte mit den Daten, die ich da ziehen kann. Das hat aber den kleinen Nachteil, dass ich vielleicht nicht alle Daten, die dann da drin stehen, sofort erklären kann, weil die Kennzahlen da vielleicht anders definiert werden von außerhalb als innerhalb des Unternehmens. Ne? Aber Schnelligkeit geht teilweise vielleicht manchmal vor Genauigkeit. Das betrifft auf jeden Fall das strategische Controlling. Beim operativen Controlling würde ich das nicht unbedingt so unterstreichen. Aber der Controller muss damit lernen können, dass er diese Daten schnell parat hat. Also von daher Affinität zu digitalen Tools und gerade auch zum Smartphone, die sollte der Controller mittlerweile mitbringen.
Jetzt haben Sie digitale Tools angesprochen und da sind wir dann auch gar nicht mehr so weit entfernt von ChatGPT letzten Endes, weil auch das ist natürlich ein Tool, was verschiedene Aspekte ja entsprechend abdecken kann. Es ist aber sicherlich auch ein Aspekt, mit ChatGPT zu lernen. Wenn man keinen Überblick über ein Thema hat, dann gelingt es mit ChatGPT natürlich immer unter kritischer Würdigung dessen, was da rauskommt, natürlich auch eben sich einen Überblick über Themen zu verschaffen. Und das ist natürlich auch etwas, der Gedanke ist mir gerade gekommen, als Sie das Smartphone angesprochen haben, dass das natürlich jetzt auch gar kein dezidiertes Tool ist in gewisser Weise, sondern eben eine Option, eine Möglichkeit, die eben Controllerinnen und Controllern zur Verfügung steht und ja, vielfältige Aspekte berücksichtigt. Von daher kommt das sozusagen, wenn ich das richtig verstehe, auch noch komplett obendrauf. Sehen Sie das auch so?
Ja, das sehe ich auch so. ChatGPT ist jetzt ein Jahr alt, ne? Wir haben jetzt etwas länger, ne? Genau, wir haben Dezember 23. Diese Art dieser künstlichen Intelligenz, so bezeichnet man sie ja, warum wir den Begriff mal so nehmen, dass man sowas findet. Das übrigens gab es schon in den 80ern, als ich schon studiert hatte. Da wollte man so Management-Informationssysteme entwickeln, die übrigens, wenn ganz bestimmte Krisen kommen, dann sagen einem die Systeme, so und so müsst ihr reagieren. Ja, und dann hat man auch ein bisschen im Hintergrund gehabt, na, dann können wir die damals schon teuren Top-Manager ja einsparen. Ne? Dann sagt einem ja das System, was richtig und was falsch ist. Das kann man heute so ein bisschen beschmunzeln, aber das steht im Grunde genommen immer noch so ein bisschen hinter diesen Systemen. Und gerade die künstliche Intelligenz, die wurde ja, als sie kamen, ne, da wurde ja gerade die Bildungsbranche, also meine Branche im Grunde genommen der Universitäten, ja, dann schreiben die Studierenden sofort mit ChatGPT alle ihre Abschlussarbeiten und es ist gar nicht mehr kontrollierbar und so. Mittlerweile weiß man ja, dass unsere Branche gar nicht so stark betroffen ist, weil man dann doch immer noch eigene Gedanken dazu reinbringen muss, um ein bestimmtes Thema zu bearbeiten. Und das gilt übrigens auch für Klausuren, um die zu bearbeiten. Und es sind gerade die normalen Branchen vielleicht betroffen, wie Vertrieb oder ähnliches mehr, wo man vielleicht ganz bestimmte Vertriebs- und Mitarbeitergespräche vielleicht standardisieren kann und die dann über eine KI abwickeln. Ne? Aber Sie haben recht, also ich würde bei so ChatGPT und Co., es gibt ja noch andere, um die auch mal zu nennen, die würde ich jetzt mittlerweile so unter so ein Googlen zusammenfassen. Ne? Man tippt schnell was ein und dann kommt irgendwas. Ne? Und dann kann der Controller sofort darauf reagieren und kann irgendwas sagen. Das stimmt. Ne? Aber wie gesagt, um das nachher zu verarbeiten in Richtung strategisches Controlling, dann braucht es dann doch nochmal wieder eine gute, aufbereitete Präsentation. Über die geht übrigens gar nichts. Und dann sollte man das diskutieren im Unternehmen, was man dann macht. Und ich glaube, da bin ich mir ziemlich sicher sogar, dass alle Zukunftsprognosen, die man mit ChatGPT oder einer künstlichen Intelligenz erstellt, das ist eine Ist-Analyse. Ne? Die kann man als Controller in, weiß nicht, 5 Stunden auch machen. Die kann ich jetzt vielleicht mit 20 Minuten machen, um es mal so platt zu sagen. Aber was wir danach machen, das ist nachher letztendlich immer noch eine Entscheidung, eine Diskussion unter den Unternehmensverantwortlichen. Ne?
An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www.advisio.de/karriere. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Kommen wir zum Schluss nochmal auf etwas ganz, ganz Konkretes für junge Controllerinnen und Controller, für Studierende sowieso, vielleicht auch für Menschen in Unternehmen, die betriebswirtschaftliche Beurteilungen und Entscheidungen vornehmen müssen, aber keine betriebswirtschaftliche Ausbildung explizit haben. Und das ist Ihre Lern-App. Sie haben eine Lern-App erarbeitet, die heißt BWL Champion. Und da geht's um Betriebswirtschaftslehre. Und wenn man so ein Projekt angeht, dann denkt man natürlich immer zunächst mal nach, Mensch, was ist das für ein Aufwand? Will ich das wirklich machen? Bringt's das wirklich? Ist da auch wirklich eine Nachfrage? Was war so der ausschlaggebende Grund, dass Sie mit einem kleinen Team gesagt haben, Mensch, lass uns diese App produzieren?
Ja, so ein bisschen im Hinterkopf hatten wir schon länger, auch vor Corona. Und Corona hat dann im Grunde genommen den Auslöser auch gebracht, dass wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir es. Lern-Apps gibt es schon länger. Also wenn man da mal so rumguckt im App Store oder im Play Store, dann findet man da viel zu Mathe und Sprachen und so, auch für den Privatbereich. Ne? Also ich glaube, die Nummer 1 Bildungs-App war es zumindest vor kurzem noch die Fahrschul-App. Ne? Also das ist nichts Neues. Auch für Schulen und übrigens für Ausbildungsberufe gibt es mittlerweile, auch finde ich, ganz, ganz, ganz gute Lern-Apps mittlerweile. Im Hochschulbereich aber ganz wenige bis gar nicht. Und dann haben wir uns immer gefragt, woran liegt das eigentlich? Und das hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Lehre, die in Hochschulen vermittelt wird, eine andere ist wie in Schulen. In Schulen ist das standardisiert. Da gibt es Lehrpläne vom Kultusministerium. Und dann kann man genau gucken, was in der 7. oder 8. Klasse dann gelesen oder gerechnet werden muss. Ne? Und das bei Hochschulen nicht so. Und das ist ja auch positiv. Das ist nämlich mein Fach Betriebswirtschaftslehre. Da kann man BWL studieren, dann kann man Wirtschaftspsychologie studieren und Wirtschaftsrecht und Wirtschaftschemie, und dann gibt es BWL in Versicherungen, dann gibt es BWL, also Event- oder Tourismusmanagement, was auch immer. Und dann sind die Lehrinhalte zum Teil nachher ganz anders, und das macht es dann schwierig, da was zu standardisieren. Und da haben wir immer so ein bisschen zurückgeschreckt, um jetzt mal so ein klassisches Beispiel zu nehmen. Bei uns so aus dem Controlling-Bereich, dann haben Sie ein Modul Rechnungswesen an einer Hochschule oder Universität, und dann gucken Sie da rein, und der eine hat in diesem Modul die Kostenrechnung mit der Buchführung zusammen, ne? Dann gucken Sie in die nächste Hochschule, da ist dann beispielsweise Buchführung und Bilanzen drin, ne? Und die Kostenrechnung taucht irgendwo bei Controlling-Modul auf oder bei Marketing oder wo auch immer. Da gibt es ganz interessante Dinge, die man sich da anschauen kann. Und das macht das schwierig. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fangen jetzt einfach mal an und versuchen mal einen gewissen Standard zu machen, bauen selber mal so ein paar Module auf. Und das ist jetzt der nächste Schritt, den wir jetzt vor kurzem gemacht haben, wo wir gesagt haben, liebe Hochschulen, liebe Kollegen, liebe Hochschullehrer an allen Universitäten, wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann könnt ihr mitmachen. Und das hat für die Studierenden den großen Vorteil, die etwas klausurorientierter vielleicht lernen und sagen, ich will jetzt das Modul Rechnungswesen der Universität X von Hochschullehrer X lernen. Und da ist jetzt auch alles das drin, was ich für die Klausur dann brauche. Und wenn ich jetzt sage, nö, ich möchte mir das ein bisschen allgemeiner erschließen, das Thema, und will nicht unbedingt für eine Klausur lernen, sondern einfach nur mein Wissen erweitern, dann kann ich mir auch die ganz normalen Module oder wie nennen sie Lernräume bei uns in der App dann aneignen. Ne? Mittlerweile machen Dutzend Hochschulen und auch ein paar Weiterbildungsinstitute sind mittlerweile auch dabei mit. Und so bauen wir das so langsam so ein bisschen weiter aus. Und ich bin das ganz, ganz begeistert, dass mehr mitmachen, mehr Kollegen, weil dann muss man nicht immer alles selber machen. Also wir haben unsere Schuldigkeit getan, haben jetzt sozusagen eine Plattform dahingestellt, wo dann die Hochschullehrer ihre Lehre dann im Grunde genommen reinstellen können, digital. Und die Studierenden haben den ganz großen Vorteil, unabhängig von Zeit und Ort lernen können, sondern sie können sich dann auch austauschen. Und zwar, das ist so ein bisschen dieses Motto, Bildung kennt keine Grenzen. Ne? Also wir sind immer so abgeschottet in unseren Hochschulen. Das ist auch politisch gewollt. Da steht so ein Wettbewerbsgedanke hinter, dem man mal früher mal eingeführt hat. Wettbewerb ist immer gut, aber in der Bildung gut ist, weiß ich nicht so genau. Und das führt nun eben halt dazu, dass ich sagen kann, wenn ich jetzt hier in einen Lernraum gehe und lerne den, dann kann ich mich auch verknüpfen. Sie sagten mal Lerngruppe bilden, die klassische. Aber was ist es denn schlimm daran, wenn da drei Studierende eine Lerngruppe bilden und die kommen von völlig drei unterschiedlichen Hochschulen? Das finde ich eigentlich sehr, sehr positiv, ne? Auch wenn viele Universitäten ein bisschen Angst davor haben, dann geben wir unser eigenes Know-how raus an Fremde und so. Aber den Gedanken verfolgen wir nicht mit der App. Das soll wirklich eine App sein, die für alle gedacht ist, die irgendwas mit Betriebswirtschaftslehre zu tun haben, sowohl auf Seiten der Studierenden als auch auf Seiten der Hochschullehrer.
Und vielleicht eben auch für junge Controllerinnen und Controller in Unternehmen, die sagen, Mensch, ja, so manche Dinge sind vielleicht im Studium auch zu kurz gekommen, die tauchen aber jetzt hier im Unternehmen auf und man muss hier nochmal nacharbeiten, und dann ist das natürlich auch eine tolle Möglichkeit. Und all diejenigen, die uns jetzt zugehört haben, die werden sagen, Mensch, das klingt interessant, aber ich würde ganz gerne noch ein paar Details erfahren. Wie funktioniert denn die App? Wie lernt man in der App? Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen etwas sagen.
Also wir sind jetzt angefangen mit einem sehr einfachen Aufbau und Modus. Für uns war die Bedienerfreundlichkeit auch wichtig. Die Leute von der IT, da bin ich jetzt raus, die Lern-App entwickelt haben, das sind alles Studierende. Und das ist auch ganz gut so, weil ich hatte teilweise eine andere Vorstellung davon, wie die App aufgebaut ist. Aber die haben mir dann auch klar gemacht, nee, also du richtest dich hier an uns und dann sagen wir schon, wie das aufgebaut werden muss. Und das ist auch ganz gut so, dass das so gewesen ist. Und ich muss mich einmal registrieren natürlich mit meiner E-Mail, und dann Benutzername, Passwort ist dann frei wählbar, also datenschutzkonform ist das alles. Und dann kann ich im Grunde genommen loslegen. Ich kann die Fragen, die dort auftauchen, dann für mich lernen, ganz alleine, ohne dass ich mich mit irgendjemand anderem austausche. Den Typus gibt es ja nach wie vor. Und wenn man sagt, nö, also ich möchte mit anderen lernen, dann kann ich Freunde, so nennen wir das, in der Lern-App dann einladen und kann mit denen dann gemeinsam lernen. Und wir haben dort diese typischen Lernräume, die Sie gerade angesprochen haben, wo man dann auch den Lernfortschritt überprüfen kann in der Gruppe. Dann weiß man, aha, wie viele Fragen beispielsweise habe ich dann richtig beantwortet. Und das Schöne an unserer App ist, und damit grenzen wir uns auch von vielen anderen ab, wir haben sehr detaillierte Lösungshinweise drin, die also im Grunde genommen auch dann klassische Lehrbuchliteratur, wenn man so will, dann enthält und die Studierenden also nicht nur die Fragen dann haben, sondern im Grunde genommen sich dann auch mit der Lösung dann sich den Stoff aneignen müssen, ohne dass sie in 1000 Lehrbücher gucken müssen. Sie haben es eben angesprochen, so ein bisschen moderner, junger Controller. Wir haben auch eine Gamification-Variante drin. Das heißt, man kann auch mit anderen dann zusammen lernen und es gibt dann auch schöne Statistiken, wer dann schneller welche Fragen beantwortet hat, wer die meisten Punkte hat und so. Es mag ja in der heutigen Zeit dieser Wettbewerbsgedanke oder sportliche Gedanke da ein bisschen out sein. Denken wir ein bisschen an die Schulen. Aber wir haben den drinne und wir finden den gut. Und ich kann auch sagen, dass auch Ältere noch Spaß haben, dann zu sagen, der eine macht Marketing, der andere gibt Rechnungswesen vor. Und dann gucken wir mal, wer nachher bei beiden Bereichen dann vorne ist. Also das bringt ein bisschen Spaß. Ich selber tue das übrigens auch bei den Gebieten, die von Kollegen kommen, schneide aber auch immer nicht so gut ab und verliere auch gegen Studierende. Also diese Gamification-Variante, weil ich meine, gerade Betriebswirtschaftslehre im Hörsaal zu vermitteln oder überhaupt zu vermitteln, auch online, ist manchmal sehr trockener Stoff, obwohl es so interessant ist im Unternehmensleben. Und als es die Digitalisierung noch nicht gab, ne, und man wirklich noch im Hörsaal gestanden hat, nur in Präsenz, da habe ich immer Fußballbeispiele genommen. Ne? Wie kann man einen Fußballer aktivieren? Wie schreibt man den ab? Und wie sieht es im Controlling-System aus? Und wie mache ich da Marketing als Bundesliga-Verein? Das war immer spannend. Ne? Das hat sogar die weiblichen Studierenden interessiert. Aber jetzt mittlerweile kann man auch durch diese digitalen Tools mit dieser Gamification-Variante, also insbesondere aber auch die jungen Leute, damit so ein bisschen fesseln, dass sie dabei sind und sich dann vergleichen und sich gegenseitig herausfordern, das bringt schon Spaß. Ne? Das ist die Seite der Studierenden. Und jetzt nehme ich mal die Lehrenden mit dazu, die wir jetzt ja im Grunde genommen seit kurzem mit dazu nehmen. Die können natürlich in diesen Lernräumen den Leistungsfortschritt ihrer Studierenden auch überprüfen. Die können auch die Fragen der App in ihre Vorlesung einbauen, sei es in Präsenz oder sei es online. Das spielt jetzt gar keine Rolle. Und dann kleine Tests mit den Studierenden machen. Wenn man sich ein neues Thema im Grunde genommen dann nähert, dann kann man mal gucken, wie fit sind eigentlich die Studierenden. Oder man sagt eben im Nachgang, ne, das habt ihr ja die Vorlesung gehört, nächstes Mal machen wir mal so einen kleinen Test. Und soweit ich das jetzt mitgekriegt habe von den Kollegen von Präsenzhochschulen, die App nutzen und das auch im Hörsaal schon gemacht haben, geben die meisten Studierenden da ihren richtigen Namen an und dann kommt nachher noch eine Liste und erster ist der und der geworden, der so und so viele Fragen in der Zeit richtig beantwortet hat und die haben gesagt, das kommt bei den Studierenden, ist erstmal grundsätzlich gut an. Ne? Und das finde ich sehr positiv, weil das so eine Sache ist, wie sagt man, dass Studierenden immer so nagt, die sind mittlerweile also ein bisschen lernfaul geworden oder so. Nein, so das ist definitiv nicht so. Die lernen genauso fleißig oder weniger fleißig, wie wir das damals auch gemacht haben.
Jetzt werden uns manche zuhören und sagen, Mensch, hört sich nicht nur interessant an, sondern möchte ich einfach mal ausprobieren. Und Sie haben eben gesagt, man muss sich nur einfach registrieren und schon kann es losgehen. Aber wo findet man die App BWL Champion? Sie hatten es angedeutet eben schon, aber vielleicht können Sie das nochmal konkret machen. Dann werden wir es entsprechend auch in den Shownotes verdrahten.
Ja, man kann die runterladen im App Store oder im Play Store. Also je nachdem, ob man iOS oder Android-Handy hat, das ist für beide Seiten ist eine Version dann da.
Mhm, wunderbar. Jetzt haben wir heute sehr intensiv über das individuelle Lernen gesprochen, haben von New Learning gesprochen und Lernen 4.0. Aber es gibt noch ein anderes Lernen. Das werden wir heute definitiv nicht ausführlich besprechen. Aber ich glaube, es macht Sinn, das zumindest einmal anzudeuten, dass es noch eine weitere Seite gibt. Und das ist das organisationale Lernen. Wie gelingt es einem Unternehmen als Ganzes zu lernen, nicht nur seine Individuen lernen zu lassen und wenn die verschwinden sozusagen, verschwindet auch das Know-how wieder, sondern eben Wissen innerhalb einer Organisation weiterzuentwickeln. Und wenn es im individuellen Bereich ja, die Idee des New Learning oder Lernen 4.0 gibt, dann ist stark davon auszugehen, da auch ein Unternehmen natürlich in den Umfeldern von Veränderungen betroffen ist, dass das auch ja in gewisser Weise für das organisationale Lernen gilt. Vielleicht können Sie hier einige Gedanken, ohne den Anspruch, etwas Systematisches heute zu dem Thema abzuliefern, auch noch machen, Herr Littgemann, wie Sie dieses Thema organisationales Lernen sehen.
Das ist eine sehr gute Frage und Patientrezept kann ich nicht geben und ich selber habe auch schon Forschung dazu betrieben, wo es auch größere Unternehmen versucht haben, sozusagen Wissenschafts- oder Wissensdatenbanken aufzubauen im Unternehmen. Das Wissen hängt ja in der Regel in den Köpfen der Leute. Und wenn die Leute dann weg sind oder in einer Abteilung oder versetzt oder was auch immer, dann ist das Wissen erstmal weg. Und dann macht es ja auch Sinn, dass man sagt, naja, das Wissen müssen wir irgendwo festhalten und da bietet sich ja eine Datenbank an. Ich kann mich zumindest an zwei Promotionsprojekte auch von namhaften Unternehmen erinnern, die wir beide begleitet haben. Und wo es im Grunde genommen auch an Widerständen wieder gescheitert ist. Also da ging es konkret um Datenbanken für Projekte, wo Projektleiter dann ihr Wissen einstellen sollten, insbesondere bei den gescheiterten Projekten. Ne? Warum sind die gescheitert? Was hat man nicht so richtig gemacht? Und diese Dinge mehr, was man dann einschätzt im Nachhinein. Und da ist es im Grunde immer so gewesen, dass man als Projektleiter sagt, naja, das würde ich ganz gerne wissen. Aber mein eigenes Wissen da einzustellen, das tue ich aber nicht so gerne. Das sind wieder so typische Widerstände gegen Innovation. Und wir haben dann versucht, so Systeme, Controlling-Systeme, Anreizsysteme zu entwickeln, dass Projektleiter das tun. Klappt aber wirklich nicht wirklich gut. Ich kenne zumindest kein Unternehmen, das es hinbekommen hat, was es ja nicht ausschließt, dass es diese Unternehmen gibt. Ich glaube, ich würde es auch eher ganz einfach machen. Denn wenn man beispielsweise so eine Lern-App entwickelt, die beispielsweise auch im Unternehmen dann genutzt wird, wo ich sag mal, allgemeines Wissen drinne ist und man das dann erweitert um das unternehmensspezifische Wissen. Und das vielleicht auch ein bisschen in so einer Art spielerischen Komponente macht, dass dann die Leute, die User, die App dann nutzen, vielleicht ihr Wissen dann eher so implizit mit einbringen. Und man muss ja auch nicht jedes Detail wissen. Manchmal gibt es ein paar Schlagworte, wo der andere sagt, aha, der hat jetzt dieses oder jeden Punkt eingebracht. Da klingelt bei mir irgendwas im Kopf und dann rufe ich den vielleicht mal an oder tausche mich mal mit dem online aus, was das denn eigentlich gewesen ist. Also ich glaube, diese Wissensdatenbanken, die groß komplex sind, wo man sich noch wieder Gedanken macht, wer darf überhaupt da rein, wer darf sich was angucken. Ich nenne das wieder keinen großen Softwareprogrammierer. Aber das ist, glaube ich, too much. Das muss man einfacher handeln, allgemeines Wissen einstellen, den Möglichkeiten geben, relativ schnell Stichworte individuell dort einzugeben. Ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert. Das sage ich aber jetzt ohne, das ist eher eine Hypothese, was ich sagen würde, das ist wirklich empirisch abgesichert. Ne?
Als wir vor ungefähr 7 Jahren mit dem Performance Manager Podcast begonnen haben, da habe ich zum Abschluss eines jeden Podcasts immer die gleiche Frage gestellt. Und da ging es darum, was würden Sie jungen Controllerinnen und Controllern raten, damit es ja beruflich in die richtige Richtung geht und ja eine Karriere entsprechend möglich ist und vielleicht auch eine Abkürzung entsprechend zu finden ist. Und daraus haben wir auch ein Hörbuch gemacht, weil die Antworten, die gekommen sind, waren sehr, sehr wertvoll für eben junge Controllerinnen und Controller. Und 7 Jahre später hat sich so viel verändert, dass wir darüber nachgedacht haben, diese Frage, das ganze Jahr 2024 am Ende eines jeden Podcasts erneut zu stellen und dann zu schauen, wie haben sich auch die Antworten verändert. Daher die Frage an Sie, Herr Littgemann, was würden Sie mit Ihrer Erfahrung jungen Controllerinnen und Controllern heute raten, um beruflich gut nach vorne zu kommen?
Ja, Sie haben es ja schon angesprochen, dass eine ganze Menge an Punkten jetzt in den letzten Jahren auf den Controller eingeprasselt sind, was vielleicht nicht unbedingt so seine Kernkompetenz ist, aber wenn man den CO2-Ausstoß beispielsweise des Unternehmens berechnen möchte oder muss, dann landet das irgendwann zwangsläufig bei dem auf dem Schreibtisch und dann muss er damit umgehen. Ne? Ich sag mal so, nach wie vor finde ich, man muss mit Zahlen umgehen wollen. Ne? Und man muss schon eine Affinität zu Zahlen mit sich bringen. Und man muss sich auch überlegen, wie man bestimmte Kennzahlen definiert. Das war früher schon immer Kerngeschäft des Controllers und wird es in meinen Augen auch bleiben. Die letzten Jahre ist man hier mehr so eine Art Business-Partner geworden für die Fachbereichsverantwortlichen, sondern so auf Augenhöhe nicht nur die Zahlen präsentiert, sondern sie eben auch interpretiert und sich vielleicht auch ein bisschen mit einbringt, um die Frage, ja, wo geht es denn strategisch hin im Unternehmen? Ne? Operativ ist es nach wie vor das Kerngeschäft, das hat sich nicht geändert. Wenn ich mir das so angucke, Studierende, wenn die im Controlling tätig sind, und die meisten Studierenden bei uns sind das ja in einer Fernuniversität, dann habe ich wieder so ein bisschen den Eindruck, dass es ein bisschen zurückgeht zur Kernkompetenz. Ich habe vor ein paar Tagen auch mit einer ehemaligen Studierenden einen Podcast gemacht und darüber gesprochen, und die war im Produktionscontrolling tätig, also ganz klassische Tätigkeit wieder, die aber auch sagt, naja, ich muss die Sache eben halt intern mit den Leuten durchsprechen, also ich muss eine gewisse Kommunikationsfähigkeit mitbringen. Ist vielleicht auch nicht neu. Jetzt will ich aber noch einen neuen Punkt sagen. Und ich glaube, der Umgang mit digitalen Tools, dem würde ich jedem Controller raten, das mitzubringen. Weil ich hatte ja mal ursprünglich so dieses, was können wir eigentlich machen, wenn wir New Learning im Unternehmen implementieren wollen, hatte ich mal so Prozesspromotoren angesprochen, die den Nutzen von digitalen Tools den Mitarbeitenden näher bringen. Damit meine ich jetzt nicht die Technik, sondern dass sie im Grunde genommen die einsetzen können in ihrem Arbeitsleben. Dafür ist ein Controller prädestiniert für diese Rolle. Und das muss ich dann aber vorher auch wissen. Also sollte zumindest wissen, wie ein Zoom funktioniert oder wie man vielleicht ein Video hochlädt. Und das kann man ja erstmal im Privaten einfach probieren. Also ein YouTube-Video privat hochzuladen ist nicht so schwer, wie man vielleicht denkt. Auch einen Podcast zu machen ist nicht so schwer. Und man kann sich auch mit Lern-Apps vielleicht im Privaten schon mal so ein bisschen anschauen. Und hat man schon mal eine ganze Menge, was man mitbringen muss als Controller, um diese digitale Lücke zu füllen. Dazu brauche ich jetzt kein Wirtschaftsinformatikstudium und auch kein Informatik im Studium. Ansonsten kann ich nur sagen, ich habe so ein bisschen den Eindruck, und das ist auch ganz gut so, dass es in der jetzigen Zeit wieder zurückgeht zu den Kernfunktionen des Controllings, auf die Wirtschaftlichkeit im Unternehmen achten, denn irgendjemand muss es ja letztendlich machen.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort zurück zu den Kernfunktionen, zur Wirtschaftlichkeitsbeurteilung. Das war Professor Dr. Jörn Littgemann von der Fernuniversität Hagen. Wir haben über New Learning gesprochen, über die neuen Möglichkeiten des Lernens, was sich beim individuellen Lernen in der Vergangenheit verändert hat und was sich noch verändern wird. Herzlichen Dank für Ihren spannenden Beitrag.
Ja, vielen Dank, Herr Blum, und vielen Dank dafür, dass ich da sein durfte.